Wir haben seit letztem Sommer das Thema Beziehungskiste. Beziehungskiste, weil er uns zuerst geliebt hat, ist unsere große Überschrift. Und haben gestartet mit Up. Also wir haben in der Vineyard so drei Säulen. Wir haben Up, In and Out. Wir haben gestartet mit Up, unsere Beziehung zu Gott und die verschiedenen Facetten, die sich da so wiederfinden. Wir sind weitergegangen zum In, also unsere innergemeindliche Beziehung. Zwischenmenschliches, wie es in der Gemeinde so ist. Und wir sind jetzt beim Out angekommen. Und ich darf damit starten. Und ich habe mich eigentlich gefreut. Weil ich, yay! Ich hatte in Church Tools reingeschaut und gesehen, keiner hat sich eingetragen. Habe ich gedacht, ja, welch ein Privileg. Dann fange ich damit an und predige euch alles schon weg. Wir sind out. Oh, und niemand mag so gerne out sein, oder? So, na, das ist voll out. Aber wir beschäftigen uns gerade über das Out, über das nach außen wirken, nach raustragen. Und out zu sein, das kann total befreien. Also wenn man nicht jedem Trend hinterherhechten muss, wenn man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie dazu zu gehören oder so, das kann total befreien. Wir sind out, ist die Überschrift heute. Und die Unterschrift dazu lautet: drei Tipps für einen evangelistischen Alltag. So, und jetzt denken sich alle, ah nee, ist nicht so mein Thema. Tschö, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Wer möchte aufschreien und rausrennen? Nee, ihr seid alle tapfer. Gut. Die Heidi so, nein, wir halten das durch. Ihr seid tapfer. Unser Auftrag. Jesus ging zum Vater. Das ist jetzt die Karwoche, bricht gerade an. Morgen ist Palmsonntag. Darüber reden wir dann nächsten Samstag, was da so alles geschehen ist. Jesus geht zum Vater und bevor er geht, gibt er seinen Jüngern einen Auftrag und somit auch uns. Und wir finden diesen Auftrag in all den Evangelien überliefert. Ich habe jetzt hier mal Markus 16 genommen. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Ausrufezeichen. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung, und das finde ich so spannend übrigens, das ist jetzt nur ein kleiner Einwurf, der ganzen Schöpfung das Evangelium. Da nochmal diesen Bogen dazu, was Paulus in Römer 1 zum Beispiel schreibt, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Und das bedeutet nicht nur Menschen. Und das finde ich total spannend. Und an dieser Stelle nochmal fällt mir ein, Maria Prean war das, also in irgendeinem Video von ihr habe ich das gesehen, dass ihr das eingefallen ist. Sie hatte irgendwie einen schwierigen Hund, irgendwie einen ganz schwierigen Hund. Und dann fiel ihr ein, dass sie diesem Hund das Evangelium predigen kann und dass dieser Hund unter die Schöpfungsordnung Gottes kommen kann. Und dieser Hund hat sich verändert. Das fällt mir gerade so nebenher ein, habe ich nicht vorbereitet, aber irgendwie witzig, oder? Also die ganze Schöpfung ist Gottes Werk und gehört in seinen Herrschaftsbereich. Und wow, okay, bevor wir jetzt auf Abwege kommen, bleiben wir mal bei. Verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium, die gute Nachricht, Ausrufezeichen. Und jetzt ist es so, es kommt drauf an, mit welcher Prägung man kommt, denn wir kennen diese Aufforderung alle, oder? Und das baut bei uns allen so ein bisschen Stress auf, oder? Also bei mir schon, weil ich bin schon von klein auf dazu erzogen worden, gedrillt worden, den Menschen da draußen das Wort Gottes zu bringen. Und mir ist das beigebracht worden. Das hat mich immer so ein bisschen gestresst und dann kommt man in freiere Gemeinden und lernt, es gibt verschiedene Gaben und es gibt die Hirten, da gibt es die Evangelisten und ich denke so, ach, kann ich mich entspannen, ich bin ja gar kein Evangelist. Muss ich ja gar nicht. Und ich finde das immer wieder so lustig, wenn mir das Leute sagen, so, nee, sorry, ich bin ja gar kein Evangelist, ich habe eher so ein Hirtenherz. Weil ich dann denke, ja, ist in Ordnung. Wir können uns alle entspannen. Die gute Nachricht den Menschen bringen. Warum habe ich diese Stelle rausgesucht? Weil es geht nämlich noch weiter. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Da ist Jesus ziemlich klar. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Diesen Teil habe ich früher nicht erzählt bekommen. Diesen Teil, den haben wir immer mal so ein bisschen zur Seite gelegt. Was wichtig war, rauszugehen und die gute Nachricht zu verbreiten. Die gute Nachricht, auch du kannst in den Himmel kommen. Jetzt gibt's Leute, die sagen, interessiert mich gar nicht, was nach dem Tod ist. Interessiert mich gar nicht, in den Himmel zu kommen. Warum soll das für jemanden eine gute Nachricht sein, wenn er da überhaupt gar keinen Bezug dazu hat? Irgendwie so völlig fern, abstrus, weit weg. Ist das eine gute Nachricht? Ist es eine gute Nachricht, zu jemandem zu sagen, folge Jesus nach oder du musst neu in die Hölle? Versteht ihr, was ich damit meine? Und dieser Teil, den klammern wir aus. Aber gute Nachricht, das muss doch im Heute für mich schon greifbar werden. Es ist doch nicht eine gute Nachricht für mich, dass irgendwann mal nach dem Tod ich im Himmel sitzen und Luja sorgen darf. Was ist denn mit jetzt? Was ist denn mit gerade? Was ist denn mit meiner Problematik jetzt? Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich belastet, ich bin überfordert, ich habe Geldprobleme, ich habe eine Krankheit, die ich ewig mit mir rumschleppe, etc. Punkt, Punkt, Punkt. Sorry, dass deine gute Nachricht mir jetzt gerade nichts bringt. Über den Himmel mache ich mir wann anders Gedanken. Das finde ich nämlich ganz, ganz spannend. Und dann, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und das finde ich ultra spannend. Das zieht mich so viel, viel mehr an. Und da sehen wir, das ist ein Gleis, das zwei Schienen braucht, sonst fährt der Zug nicht. Davon bin ich fest überzeugt. Dieses einseitige, einfach immer nur den Leuten die Bibel um den Kopf schmeißen oder sie so ein bisschen, ich nenne es, niederzubibeln, das schreckt eher ab. Nur auf Zeichen zu setzen, löst eher eine Sensationsgier aus. Also da muss schon klar sein, das, was ich tue, tue ich im Namen Jesu. Wenn ich für dich bete, da bete ich im Namen Jesu. Und dann haben wir zwei Gleise, auf denen der Zug fahren kann. So, wie kann jetzt dieser Zug im Alltag fahren? Das ist ja natürlich dann auch die Frage. Wir wollen es ja ganz praktisch machen. Und in der Unterschrift, der Überschrift stand, 3 Tipps für einen evangelistischen Alltag. Wie gesagt, mich fordert es total heraus, weil ich von klein auf, ich bin in eine christliche Familie hineingeboren. Ich war schon immer mit Christen unterwegs. Ich bin in eine Brüdergemeinde hineingeboren. Und das macht ja was mit meiner Prägung. Und da ist schon so ein Druck, den ich immer empfunden habe. So ein Druck, irgendwie Jesus weiterzugeben. Ich finde es schwierig, mit Druck voranzugehen. Weil Druck tut weh. Druck aufzubauen tut mir weh, aber Druck bei anderen aufzubauen tut dann ihnen weh. Und dann ist es so eine Druckverlagerung. Am Ende haben wir alle Druckstellen, die wir irgendwie dann im Sozo heilen lassen müssen. Deshalb der erste Tipp. Und das macht's super entspannt. Komm, Heiliger Geist. Ein Ohr nach oben. Wir haben ja Gott sei Dank 2 Ohren. Eins können wir schon mal nach oben ausrichten oder auch nach innen, je nachdem, wo wir sagen, der Heilige Geist wirkt. Komm, Heiliger Geist. Starte mit dem Heiligen Geist in den Tag. Das macht einen massiven Unterschied. Ich erzähle euch mal, es geht ja jetzt hier um den Alltag gestalten. Und jeder von uns hat ja einen unterschiedlichen Alltag und ist mit unterschiedlichen Menschen im Alltag konfrontiert. Ich habe gestern, zeichnete sich schon ab, dass der herausfordernd werden kann. Und er war auch herausfordernd. Ich habe gestern Morgen nach dem Aufstehen, das Erste, was ich gesagt habe, war, komm, Heiliger Geist, dieser Tag wird mich fordern. Der wird mich herausfordern. Ich brauche dich. Und ich weiß, wir können uns auf ihn verlassen. Er ist da. Er möchte mit uns unterwegs sein. Starte in den Tag mit dem Heiligen Geist. Wenn wir diesen Vineyard-Song singen, You Meet Me Here heißt er. Du begegnest mir hier, Heiliger Geist. Und in einer Zeile heißt es, You go before me. Du gehst vor mir her. Und das, finde ich, ist ein so wunderbarer Gedanke, den Heiligen Geist einzuladen in diesem Bewusstsein. Du gehst vor mir her und ich möchte auf dich hören und ich möchte schauen, was möchtest du denn tun? Das nimmt den Druck raus und da möchte ich auch dir empfehlen, nimm den Druck raus. Manchmal verspüren wir so einen Druck und an dieser Stelle möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich bekomme über den Facebook Messenger fast jeden Tag die ungefähr gleiche Nachricht. Es sind immer Frauen, die immer einen ultradeutschen Namen haben. Daniela Musterfrau. Wenn man aber auf ihr Profil geht, irgendwas Asiatisches drinstehen haben. Und dann kriegst du immer die gleiche Nachricht. Bitte entschuldige, dass ich dich störe und so weiter. Und dann kommt ein Sermon. Wenn du darauf eingehst und sagst, na okay, hallo, guten Tag. Dann kommt ein Sermon von, der Herr kommt bald wieder und du musst jetzt Jesus annehmen, sonst. Und ich habe ein paar Mal darauf reagiert und habe geschrieben, hey, cool, dass du offensichtlich so ein Bedürfnis hast, die Menschen zu Jesus zu führen. Ich glaube schon an Jesus. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Da ist so ein Druck dahinter, einen Vertrag abzuschließen. Da kommt immer nur pam, pam, pam. Und ich denke, boah, das fühlt sich irgendwie schon stressig an. Es fühlt sich für mich schon stressig an. Ich kann nur sagen, nimm den Druck raus. Sei abenteuerlustig. Jesus hat nicht gesagt, geht hin und verkündet das Evangelium. Punkt. Sondern dann kommt und folgende Zeichen werden euch begleiten. Und das heißt, das Leben mit dem Heiligen Geist ist so viel mehr, als einfach nur einen Vertrag für die Ewigkeit abzuschließen. Es ist so viel mehr, denn es ist das Leben im Jetzt und Hier. Gott möchte uns jetzt und hier begegnen und Gott möchte den Menschen da draußen im Jetzt und Hier begegnen. Und mit ihm unterwegs zu sein, ist ein volles Abenteuer. Auf so ganz vielfältigen Ebenen. Da erleben wir manchmal Mikroabenteuer. Kennt ihr den Begriff Mikroabenteuer? Nee, jetzt lernt ihr ihn kennen. Ein Mikroabenteuer ist zum Beispiel, wenn man mit seinen Kindern ein Wochenende im Wald rumspringt. Der fancy Name dafür ist Mikroabenteuer. Das sagen wahrscheinlich Leute, die einfach sonst nur in der Stadt rumhängen. Für mich Landei ist es rausgehen. Aber es kann für Menschen ein Mikroabenteuer sein. Für Menschen ist es ein Mikroabenteuer, ein Lagerfeuer zu machen. Für so Landeier wie mich ist es halt normal. Ne? Aber wir erleben manchmal mit Gott Mikroabenteuer und die sind nicht weniger wert als die Makroabenteuer, die wir mit ihm erleben. Das Leben mit Gott ist abenteuerlich und ich glaube, wir können eine Abenteuerlust kultivieren. Wenn wir sagen, wir nehmen den Druck raus und uns dafür entscheiden, den Druck rauszunehmen. Es geht nicht darum, dass jemand mir sagt, alles klar, ich unterschreibe den Vertrag, sondern dass wir sagen, wir möchten einfach tun, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Komm, Heiliger Geist. Dann können wir auch diese Abenteuerlust kultivieren, nämlich die Erwartung zu kultivieren, er möchte was tun und er möchte es mit mir tun und er möchte es durch mich tun. Und dann nämlich Ausschau danach zu halten, sprich das eine Ohr zu spitzen und zu gucken, was machen wir denn heute? Kann ja auch sein, dass der Heilige Geist mal sagt, heute bist du gar nicht gefragt, chill mal. Kann ja durchaus auch sein. Gerade für Leute, die immer unter Extremstrom stehen, kann es ja sein, dass der Heilige Geist sagt, und du brauchst das wohl heute, dass du länger schläfst. Could be. Aber da lohnt es sich hinzuhören. Es kann aber auch sein, dass er sagt, ja, Völke, heute habe ich was vor. Und es kann ein Mikroabenteuer sein und es kann ein Makroabenteuer sein. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2, Vers 10. Ist das nicht entspannend? Nimmt das nicht mega den Druck raus? Er hat's vorbereitet. Er hat's vorbereitet. Und das heißt, es ist meine Herausforderung hinzuhören. Was hast du für heute vorbereitet? Wie geht's dir? Was willst du heute tun? Singen wir in so einem Vineyard-Song. Was willst du heute tun? Was hast du vorbereitet? Komm, Heiliger Geist, ich bin hier und ich möchte es erleben. Ich möchte Mikroabenteuer erleben und ich möchte Makroabenteuer erleben. Und ich möchte auch gern mal die ultimativen Abenteuer erleben. Die Herausforderung ist, dass wir nach und nach lernen, das einzuschätzen. Wenn wir erleben, wir halten unsere Ohren gespitzt und wir hören hin, sagen, könnte der Heilige Geist das gemeint haben? Ich probiere es einfach aus. Und es entpuppt sich als ein kleines Mikroabenteuer. Und es entpuppt sich als eine Kleinigkeit. Einfach, dass ich für jemanden ein Wort der Ermutigung habe. Dass ich sage, ich habe einen Eindruck, dass Gott Ihnen Folgendes sagen möchte. Und die Person freut sich darüber. Oder es ist manchmal so ein Mikroabenteuer. Ich habe an der Kasse, war mal die Kassiererin, die wirkte auf mich so traurig. Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus sagt, sag ihr, dass sie geliebt ist. Und ich bin hin und da habe ich, das war für mich schon echt Überwindung, ihr zu sagen, ich empfinde, dass sie heute eine Traurigkeit haben, aber ich möchte ihnen sagen, sie sind geliebt und Gott liebt sie. Und wenn sie jemanden mal ansprechen möchten, ich habe ihr dann meine Karte gegeben. Sie hat sich nie bei mir gemeldet. Aber jedes Mal, wenn ich da einkaufen war, hat sie mir zugewunken. Und ich hoffe, dass jedes Mal, wenn sie mich dann gesehen hat, ihr eingefallen ist, ach, ich bin ja geliebt. Das ist für mich ein Mikroabenteuer. Aber für sie hat es vielleicht den Tag verändert. Und ich möchte lernen, auf diesem Mikroabenteuer dann aufzubauen. Und ich möchte lernen, den Druck rauszunehmen. Ich muss ja überhaupt nichts leisten, sondern Gott hat es vorbereitet. Und ich darf mich ausprobieren darin. Ich darf mich ausprobieren in dem, was er vorbereitet hat. Und manchmal liege ich richtig und manchmal stelle ich fest, ich hätte vielleicht das Ohr ein bisschen putzen sollen. Ich habe mich verhört oder vertan. Ist auch nicht schlimm. Das Einzige, was ein bisschen angekratzt ist, ist das Ego und dem schadet es nicht. Der erste Tipp, komm, Heiliger Geist. Das ist der Start. Der zweite Tipp, sei da. Also das erste Ohr richtet sich nach Gott aus, streckt sich danach aus, was sagt der Heilige Geist. Und das andere Ohr, wir haben ja wie gesagt zwei, das ist hier, im Hier und Jetzt. Das ist da in unserem Umfeld, bei unseren Mitmenschen. Denn jeder hat ja wie gesagt einen anderen Alltag. Wenn ich, wie ich zurzeit, also ich bin ja im Moment mehr ins Muttersein und in einem häuslichen Umfeld eingebunden. Das heißt, ich bin dann eher mit den Kiddies auf dem Spielplatz, an der Kasse oder sonst irgendwie. Bettina, du stehst in der Klinik und hast da ein ganz anderes Umfeld. Du bist in der Schule, Katrin, hast da ein ganz anderes Umfeld. Jeder von uns hat ein super individuelles Umfeld. Aber in jedem individuellen Umfeld, wo wir stehen, stehen wir da und haben zuerst gesagt, komm, Heiliger Geist. Und haben das Bewusstsein in dem Umfeld, wo ich bin, das ist mein Wirkungskreis. Das ist der Autoritätsbereich, den Gott mir anvertraut. Mein Autoritätsbereich zurzeit, aber so viel Autorität habe ich da teilweise gar nicht, ist meine Familie. Ihr kennt das, ihr Eltern. Dein Autoritätsbereich ist vielleicht dein Ausbildungsbetrieb, deine Praxis, deine Klinik, deine Schule, dein Laden. Es sieht ganz unterschiedlich aus. Aber baue Beziehung zu den Menschen deines Alltags auf. Ich habe versucht, zu dieser Kassiererin dann einfach tatsächlich eine Beziehung aufzubauen. Ich habe jedes Mal, wenn ich einkaufen war, bei ihr bezahlt, weil wir ja schon irgendwie eine Connection hatten. Und ich meine, gut, es ist einer der größten Rewes, die es, glaube ich, in Deutschland gibt. Da stehst du nicht ewig da und laberst. Aber es entsteht so ein Funke. baue Beziehungen auf. Wenn du auf dem Spielplatz bist und die immer ewig gleichen Leute triffst, dann baue Beziehungen auf. Und zwar, aber jetzt kommt's, nicht mit dem Hintergedanken, dass die dann doch den Vertrag alle unterschreiben, denn das baut ja schon wieder Druck auf, also zumindest bei mir, wenn ich mir vorstelle, ich würde dann mir gegenüber sitzen, sondern zeige echtes Interesse. Gott ist ein Gott, der sich uns zuwendet. Gott ist ein Gott, der ein echtes Interesse an mir hat, der ein echtes Interesse an den Menschen da draußen hat. Ein echtes Interesse daran hat, ihnen zu begegnen. Höre zu. Ich habe das vorhin dieses Beispiel gebracht von diesen Menschen, die versuchen, mich zu bekehren. Und zwar wirklich mehrmals die Woche. Und ich schreibe ihnen, hey, ich kenne Jesus schon, ich folge ihm schon nach. Das ist denen voll Latte. Es interessiert die nicht, wer ich bin. Es interessiert sie nicht, welche Erfahrung ich gemacht habe. Es interessiert sie nicht, wie es mir geht. Und ich glaube, dass das bei uns anders sein darf. Ich glaube, dass es unsere Herausforderung ist, Interesse, echtes Interesse an unseren Mitmenschen zu zeigen. Wem vertraut wird, dem wird Glauben geschenkt. Und an der Stelle ist es unsere Herausforderung, uns vertrauenswürdig zu erweisen. Versteht ihr, wie ich das meine? Auch da, ich möchte es nicht zu groß aufhängen. Aber nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel dieser Kassiererin. In dem Moment, wo ich den Eindruck habe, der Heilige Geist zeigt mir, dass da eine tiefe Traurigkeit ist, dann merke ich, es wird zu meiner Traurigkeit. Gott mutet mir das zu und ich möchte mir das zumuten lassen, Anteil zu nehmen. Das ist etwas, was uns geschenkt worden ist, Mitgefühl zu haben. Im Englischen ist das Wort Compassion, also Mitleidenschaft, und das Mitleiden steckt da drin. Mitgefühl zu haben, echtes Interesse daran zu haben, wenn mein Arbeitskollege, egal wie herausfordernd ich den finde, mir zum 5. Mal erzählt, was alles schief läuft. Dann vielleicht aber darauf einzugehen und zu sagen, okay, hey, erzähl mal, was ist da los? Und da kann man dann nämlich weitergehen. Da kann man dann anbieten, darf ich für dein Problem beten? Ich glaube, da ist ein Gott, der weiß, wie es weitergeht. Wenn Menschen uns vertrauen, dann schenken sie uns nämlich auch Glauben. Wem vertraut wird, wird Glauben geschenkt. Ich vertraue den Leuten, die mir da auf Facebook schreiben, kein Stück. Ich finde das alles ziemlich shady und herausfordernd. Und insofern merke ich, dass was die mir schreiben, also es mag ja sicherlich mit einer guten Absicht dahinter sein, aber das prallt bei mir voll ab. Ich bin ganz ehrlich, es widert mich sogar ein Stück weit an. Und ich glaube, dass man so nicht weiterkommt. Na? Wir lesen von Jesus, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die NGÜ übersetzt es mit tiefes Mitgefühl. Man kann es auch übersetzen, dass er im Inneren zutiefst bewegt war, aber nicht im Inneren einfach nur, oh, das ist aber traurig, sondern dass es ihm wirklich mit seinem Inneren die Eingeweide gemeint sind. Also, dass es ihm in die Eingeweide gefahren ist, wenn er mit dem Schmerz der Menschen konfrontiert war. Und das finden wir an verschiedenen Stellen übrigens. Wir finden das, wenn er mit der Menschenmasse konfrontiert war, die so eine ganze Weile mit ihm unterwegs war. So langsam waren die Vorräte aufgebraucht und er möchte, dass sie genährt sind. Also wirklich leiblich genährt sind. Wir finden das aber auch, wenn er mit Krankheit konfrontiert war, wenn er mit Belastung konfrontiert war. Also das Leiden der Menschen ist ihm in die Eingeweide gefahren. Keine Ahnung, was das bedeutet, ob er Flitzekacke bekommen hat oder weiß auch immer. Aber dass es ihm körperlich so sehr beschäftigt hat, dass es ihn nicht zurückgelassen hat. Jesus hat sich von der Not der Menschen echt berühren lassen. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung, wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, zeig mir, was da los ist. Ich möchte hinhören und ich möchte dann natürlich hören und schauen, wo reagiere ich. Manchmal Situationen, in denen bin ich überhaupt nicht gefragt. Und da möchte ich mir das vom Heiligen Geist zeigen lassen. Was hast du für mich vorbereitet? Aber ich möchte mich von den Menschen um mich herum berühren lassen. Ich möchte, dass es mir wieder wehtut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man gleichgültig wird. Dass man denkt, es ist zu viel. Ich setze jetzt meine Scheuklappen auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ist mir egal. Nach mir die Sintflut. Tschö. Ich habe das lange erlebt. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Früher habe ich nicht gelernt zu filtern, was darf mich berühren und was nicht. Und war von allem immer zutiefst berührt. Und eine Freundin hat mal gesagt, boah, das ist so anstrengend, mit dir unterwegs zu sein. Du flänzt bei allem los. Und ich kam an diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, da spüre ich nicht mehr viel. Ich bin so Teflon, dass alles an mir abperlt. Und dass ich gesagt habe, ich möchte, Heiliger Geist, ich möchte wieder was spüren. Ich möchte wieder was empfinden. Und der Heilige Geist gefragt hat, meinst du es ernst? Weil es ist mitunter herausfordernd und schmerzhaft. Und ich möchte nicht immer nur um mich kreisen. Ich habe genug eigene Probleme und Trissigkeiten im Leben. Aber ich möchte mich von der Not der Menschen um mich herum berühren lassen. Und dann bin ich echt immer wieder erstaunt, wer um mich herum alles Not hat. Da gibt es Menschen, da denke ich, die haben alles im Griff. Warum sollten die Jesus brauchen? Und ich lasse mich aber darauf ein, Beziehungen zu bauen. Ich lasse mich darauf ein, echtes Interesse an ihrem Leben zu zeigen. Auch wenn ich denke, bei denen ist ja super alles shiny, könnte ich mir ja 50 Scheiben von abschneiden. Ich höre zu, ich möchte, dass sie mir vertrauen und plötzlich gibt es einen Durchbruch und man darf hinter die Fassade gucken und merkt, oh wow, da ist echte Not, da ist Schmerz. Und da möchte Jesus rein. Und dann eben anzubieten, ich möchte gerne für dich beten. Ich erlebe, dass keiner sagt, nee, darfst du nicht. Das habe ich eigentlich, ich kann es nicht mal an einer Hand abzählen, wo Leute gesagt haben, auf gar keinen Fall will ich das. Vielleicht 3-mal im Leben oder so passiert. Strücke und. Der dritte Tipp, sei authentisch. Sei nahbar, sei authentisch, teile dich mit, erzähle deine God-Stories, erzähle, wie du Gott erlebst in deinen Höhen und in deinen Tiefen. Habt ihr manchmal das Gefühl, wir müssten Jesus möglichst gut verkaufen? Und das hier ist unser Produkt Jesus. Hilft in jeder Situation, tut immer gut. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man muss das alles in so ein richtig shiny Licht rücken. Aber wonach Menschen sich wirklich sehnen, ist Authentizität. Wonach Menschen sich wirklich sehnen, ist eine Identifikationsfläche zu finden. Und Menschen, das ist das Spannende, finden über gemeinsam erlebten Schmerz total eng zusammen. Ich glaube, diese Gemeindefreizeit, die wir hatten, ich nenn's nicht wo, letztes Jahr. Und wir alle so durch Schmerz miteinander gegangen sind. Also wir waren sehr herausgefordert von der Atmosphäre dieses Hauses. Aber das hat uns zusammengeschweißt. Schmerz, den wir gemeinsam empfunden haben, hat uns verbunden. Wir hatten einen gemeinsamen Feind. Aber an dieser Stelle, das passt super gut, weil an dieser Stelle sagt Reinhard Rehberg immer, es gibt einen Feind und dein Gegenüber ist es nicht. Na? Aber wir bauen gerne so Feindbilder auf, das stimmt. Und aktuell gerade, also Rehe war an der Stelle auch ein bisschen herausfordernd an manchen Punkten. Anywho. Schmerz mit dem, wo wir uns miteinander identifizieren können, das verbindet. Und deshalb an dieser Stelle, ich liebe Menschen, die authentisch sind. Ich liebe Leiter, von denen ich lernen kann, die mir sagen, Folgendes habe ich erlebt, und dann kommt so ein und du denkst, alter Falter, das passt in drei Leben und das alles hast du erlebt, also nicht Highlights, ne, sondern wirklich schmerzhafte, heftige Sachen. Und dann aber zu erleben, wie Gottes Herrlichkeit da eingebrochen ist. Und manchmal hat sich nicht die Situation aufgelöst und Gott ist trotzdem da. Das Menschen auch mitzuteilen und zu sagen, ich habe keine Universallösung für dich, aber ich erlebe Gott in meinem Schmerz folgendermaßen. Auch wenn es sich nicht auflöst, auch wenn manches immer noch herausfordernd bleibt, weiter zu erzählen, dass Jesus der Anker für mich ist. Ich glaube, dass das Menschen hilft, wenn wir authentisch unterwegs sind und sie einfach an unserem Leben Anteil haben lassen. Und dann zum Schluss möchte ich dir noch Folgendes mitgeben. Also wir können es einmal noch kurz wiederholen. Das erste war, komm Heiliger Geist, nimm den Druck raus. Heiliger Geist, zeig mir, was ich tun und lassen soll. Manchmal liegt man richtig, manchmal nicht. Manchmal erlebt man Mikroabenteuer, manchmal Makroabenteuer und manchmal erlebt man nichts. Aber komm, Heiliger Geist, ich möchte es erleben. Dann sei da, hör zu und dann sei authentisch. Teile dich mit. Lass in dein Leben schauen. Wie lebst du mit Jesus? Und dann vergiss nicht, in Kolosser 1, Vers 27, da schreibt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vergiss das nicht. Ich vergesse das manchmal. Und für so Dummies wie mich gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es mir auf den Arm tätowiert, weil ich das manchmal vergesse. Ich habe mir auf den Arm tätowiert, dass Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Christus in mir. Nicht ich. Ich muss es nicht leisten, ich muss es nicht darstellen, ich muss ihn nicht verkaufen, weil Jesus steht für sich selbst in seiner Herrlichkeit. Er ist so viel herrlicher, als ich ihn beschreiben könnte. Er ist so viel großartiger, als ich ihn beschreiben könnte. Und das nimmt für mich nochmal ganz massiv den Druck raus und den Stress raus. Ich möchte mich dran erinnern, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wie großartig ist es, dass er mit mir unterwegs sein möchte. Auch da wieder Bill Johnson sagt, wir schulden den Menschen eine Begegnung mit Gott. Das kann man mit sehr viel Druck und Stress hören. Denn wenn ich jemandem was schulde, dann ist das... Ich möchte es dann immer schnell loswerden. Aber wenn wir es anders formulieren und sagen, Christus ist in uns und wir haben die Chance, den Menschen eine Begegnung mit Gott zu schenken, ein Abenteuer zu erleben, ob Mikro oder Makro ist egal, dann finde ich, ist es etwas, was mich lockt. Dann habe ich da Lust drauf. Und vielleicht geht es euch ja genauso. Wir möchten heute auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich mach das Kerzchen hier noch an. Und wisst ihr, wenn wir das Abendmahl feiern, dann wird uns dieses Geheimnis nochmal bewusst. Wenn ich das Abendmahl feiere, dann wird mir das nämlich nochmal bewusst, dass das, was ich zu mir nehme, Christus ist. Und er wird durch meinen Körper verstoffwechselt. Und das, was mich dann verlässt, wenn ich unterwegs bin, ist wiederum Christus, der sich in mir und durch mich zeigt und verherrlicht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für ein Geschenk, was für eine Kostbarkeit, was für ein Privileg. Dass Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass er sich durch mich verherrlicht in dieser Welt, die so herausgefordert ist, die von so viel Schmerz betroffen ist Und Gott möchte diesem Schmerz in der Welt durch mich begegnen, durch Christus in mir begegnen. Und ich möchte euch einladen, dass, wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, dieses Bewusstsein nochmal durchzugehen. Wir nehmen sein Leib und sein Blut zu uns. Wir nehmen Christus auf. Und wir geben Christus weiter. Was für ein wunderbarer Kreislauf das ist. Und gleichzeitig sind wir zusammen sein Leib. Wir müssen dieses Abenteuer nicht alleine bestreiten. Mit Gefährten ist es so viel schöner. Mit Gefährten ist es so viel spannender. Und Christus ist es, der uns in Freude und in Leid verbindet. Und er hat es erlebt, Freude und Leiden. Aber es ist besonders sein Leiden, das uns verbindet. Es ist sein Leiden, das uns ein kostbares Geschenk gemacht hat. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er den Leib. Er dankte dafür, er brach ihn, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er den Kelch. Er segnete ihn und sprach: Nehmt und trinkt. Dies ist mein Blut des neuen Bundes, vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns begegnen möchtest in diesem heiligen Moment des Abendmahls. Danke dir, dass du uns rufst in deine Nachfolge, dieses unglaubliche, abenteuerliche Leben. Ich danke dir, dass du dich an uns verschenkst.